Gottes Liebe ist stärker als alles. Gottes Liebe ist sogar stärker als unser Stolz. Wir haben ja schon wahrgenommen, dass Jesus sein liebte bis zur Vollendung und dann anfing, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und dann ging es weiter. Er kam zu Simon Petrus. Johannes 13, Abvers 5. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasch mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein, er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Denn Jesus wusste, wer ihn verraten würde, das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus nun seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe? Als ich euch die Füße wusch, fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles, glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Jesus liebte die Seinen bis zur Vollendung. Dort heißt es im Griechischen eis telos. Das heißt wirklich so, bis alles so vollendet wurde und zum Abschluss gekommen ist. Und dieses Wort, das hier verwendet wird, verwendet er auch noch einmal, als Jesus am Kreuz starb. Da sagte er ja, als er starb, es ist vollbracht. Und da heißt es tetelestai. Es ist genau das gleiche Wort. Und das ist kein Zufall, denn hier vor der Passion und der Kreuzigung bringt Jesus zum Ausdruck, dass sein Kreuzestod die Vollendung seiner Liebe ist. Er liebte die Seinen bis zur Vollendung. Ja, was bedeutet der Kreuzestod Jesu? Was bedeutet die Passion? Darüber kann man ja offensichtlich ganz unterschiedlicher Meinung sein. Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, also eigentlich Unsinn für diejenigen, die letztlich keinen Nutzen davon haben werden und verloren gehen. Aber für die, die gerettet werden, die davon profitieren, für die ist es eine Kraft Gottes. Man hat in Rom ein Graffiti gefunden, ein Spottbild, so ungefähr aus dem 3. Jahrhundert. Und dort steht drauf auf Griechisch Alexamenos sebete ton teon, also er betete seinen Gott an. Wahrscheinlich war Alexamenos ein Legionär, der dort stationiert wurde, war und der an Christus glaubte, und er wurde von einigen seiner Mitlegionäre verspottet. Für die einen war dieses Kreuz und dieser gekreuzigte Anlass zu Hohn und Spott, und für einen Alexamenos war trotz allem Widerstandes dieser gekreuzigte und dieses Kreuz Ausdruck der größten Liebe, und er war bereit, ja, dafür alles auch auf sich zu nehmen, weil er wusste, er hat viel mehr durch dieses Kreuz und durch diesen Gekreuzigten errungen. Ja, was bedeutet das Kreuz Jesu Christi und die Passion? Jesus selber wollte jetzt hier vor der Passion, vor seinem letzten Leidensweg, seinen Jüngern anschaulich machen, was er eigentlich im Begriff ist, hier zu tun. Was es bedeutet, dass seine Liebe hier zu Ende, zum Finale, zum Ende, zur Vollendung kommt. Wir können das ruhig ausblenden. Und als Jesus sich herunterbeugte und seinen Jüngern die Füße wusch, da geschah nämlich etwas mit ihm. Er war ja eigentlich der Hausherr, er war der Gastgeber, aber in dem Augenblick wurde er zum Knecht und zum Diener. Also in besser gestellten Häusern, da hatte man dann sicher jemanden dafür, da war das unüblich, dass der Herr selber sich herunterbeugte und diesen Sklavendienst tat. Insofern war das jetzt eine Überraschung. Die Füße zu waschen, ist der Dienst der Sklaven. Am Kreuz zu sterben, ist auch ein Sklaventod. Aufrührerische Sklaven wurden gekreuzigt. Nicht jeder wurde gekreuzigt. Deshalb sagt der Apostel Paulus im Philipperbrief, Kapitel 2, dass Jesus Christus seine Herrlichkeit nicht festgehalten hat wie ein Raub, sondern dass er Mensch geworden ist und Knechtsgestalt angenommen hat. Und gehorsam war bis hin zum Tode am Kreuz. Also dort diesen Knechtstod gestorben ist. Die Botschaft, die Jesus jetzt hier seinen Jüngern gibt, ist, mein Weg ans Kreuz, das ist jetzt kein Missgeschick. Da ist nicht irgendetwas schiefgegangen, sondern ich bin gekommen, um für euch zu sterben. Markus 10, 45 sagt Jesus zusammenfassend, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als ein Lösegeld für die vielen. Es ist Ausdruck der tiefsten Liebe Gottes, dass Jesus sich opfert für die vielen, auch für dich und für mich. Und er lässt sich davon durch nichts abhalten. Er wäscht seinen Jüngern den Schmutz von den Füßen. Wenn man zur Zeit Jesu eben nach einem langen Weg über die staubigen und dreckigen Straßen dann in ein Haus kam, dann war es üblich, dass man sich reinigte. Und eben in der Regel oft stand eben so ein Diener dann zur Verfügung, der das dann für einen tat und einem diente, einen von dem Schmutz befreite. Nur wer sich gründlich gereinigt hat, der kann auch dann am gemeinsamen Mahl teilnehmen. Alles andere ist eigentlich ungehörig. Und hier in dieser Geschichte, in dieser Situation geht es natürlich gar nicht primär um den Schmutz der Straße, sondern es geht um Sünde und Schuld. Es geht das, was uns innerlich verunreinigt. Das, was zerstörerisch ist für die Beziehung zu Gott, für die Beziehungen untereinander und was letztlich den Menschen auch selber kaputt macht. Und das ist eine traurige Realität in dieser Welt. Wir haben eben die Bilder gesehen aus der Ukraine, die Panzer, die Gefahr, die Not. All das kommt einfach auch aus dieser Schuld, die Menschen auf sich geladen haben. Und wie real auch diese Sünde und Schuld auch und wie real diese Gefahr ist, das sieht man sogar schon im Jüngerkreis. Denn wir hören und haben gehört, dass selbst in dieser heiligen Situation der Teufel Zugang hatte zum Herzen eines Jüngers. Und er Judas schon ins Herz geben konnte, Jesus zu verraten. Und an Judas wird leider sichtbar, wie seine Beziehung zu Gott zerstört wurde, wie seine Beziehung zu seinen Schwestern und Brüdern zerstört wurde und letztlich auch er selbst Schaden nahm. Wer in der neuen Welt Gottes dabei sein will, der braucht die Reinigung von den Sünden, die Vergebung der Schuld. Und diese neue Welt Gottes, die beginnt nicht erst in der Zukunft, sondern da, wo die Jünger Jesu sich um ihren Herrn versammeln. Also auch schon heute und jetzt. Die Jünger damals haben die Zusammenhänge noch nicht verstanden. Sie haben das erlebt, sie haben das intuitiv gefühlt, was hier abläuft. Und Jesus sagt, was ich jetzt tue, das begreift ihr jetzt nicht, aber später werdet ihr es verstehen. Im ersten Johannesbrief, da ist es dann reflektiert und auf den Punkt gebracht, was es bedeutet, in dieser neuen Welt Gottes zu sein, in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Da heißt es 1. Johannes 1, 5 bis 10, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn ihr behauptet, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis lebt, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir sie zugeben, dann erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Er wäscht uns rein von dem, was wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. So genau haben sie das zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden. Aber das ist letztlich die Konsequenz. Jetzt steht Jesus vor Petrus. Und wir können das wieder ausblenden. Will ihm die Füße waschen. Und Petrus sagt, du willst mir die Füße waschen? Nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Ich habe mir vorgestellt, wie es Petrus wohl vorher gegangen ist, als die ganze Szene so ablief. Ich weiß auch nicht, ob jemand eben Angst hatte, dass ich vielleicht auch noch auf ihn zukomme, so wie auf Rolf. Wer wird der Nächste sein? Bei Petrus hat sich wahrscheinlich immer mehr Druck aufgebaut, je näher Jesus zu ihm kam. Es wird ja so geschildert, Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, irgendwann kam er jetzt bei Petrus an. Kennt ihr auch so eine Austauschrunde, ne? 5 Leute, jetzt der 6. bist du, was mache ich, gebe ich weiter oder sage ich was? Und ein richtiger Widerstand hat sich in ihm aufgebaut. Und eben, dann hat er eben auch so reagiert, so, oh, nein, kann nicht sein. Es war auch nicht reflektiert, aber es war ehrlich, so wie er gefühlt hat. Die Frage, was hält ihn jetzt zurück? Und ich bin fest überzeugt davon, dass es das Wort Stolz am besten auf den Punkt bringt. Dieser Widerstand hat einen Namen. Es ist sein Stolz. Und dieser Stolz lehnt sich gegen vieles auf. Und ich möchte es auf 3 Dinge fokussieren, die ich hier erkennen kann in dieser Geschichte und in dieser Passionsgeschichte, die wir miteinander jetzt hier anschauen. Und der erste Widerstand richtet sich dagegen, dass Petrus es nicht gut findet, dass sein König eine Dornenkrone trägt. Dass sein König heruntersteigt. Dass Gott sich in Jesus Christus so weit herabbeugt und Knechtsgestalt annimmt. Vielleicht hat er sich das so eher vorgestellt, Jesus biegt vor dem Kreuz nochmal so nach links oder nach rechts ab, er ruft seine himmlischen Heerscharen und dann werden die Gegner einfach mal richtig in ihre Schranken verwiesen. Und die Jünger bekommen alle 12 goldene Throne, 6 links, 6 rechts. Und sie werden so mit ihm jetzt so richtig nochmal gerechtfertigt vor den anderen und die anderen müssen im Staub jetzt liegen. Ihr wisst ja, es wird uns im Evangelium berichtet, dass die Jünger schon darüber diskutiert haben, wer wohl links oder rechts direkt neben Jesus sitzen darf. Die Vorstellung, wie so ein König sein soll und wie er sich durchsetzen soll. Aber Jesus, dieser König der Könige, der Herr der Herren, ist anders. Es ist der König mit der Dornenkrone. Der wusste, ich muss diesen Weg gehen. Und zwar aus Liebe. Und das Zweite, wogegen sich sein Stolz auflehnte, ist, dass er seine Sünde und sein Sündersein zugeben musste. Denn wenn er jetzt zulässt, dass Jesus ihm, auch ihm, dem Klassensprecher, die Füße wäscht vor allen anderen, dann gibt er ja damit auch zu, dass er es nötig hat. Nur das nicht, Herr. Aber gerade das ist notwendig, damit er die Liebe Gottes auch dort spüren kann, wo er sie auch am nötigsten hat. Es gibt ja einmal eine Geschichte von einer Frau, die Jesus, die seine Füße mit ihren Tränen netzt und mit Haaren dann trocknet und Jesus dann nachher sagt, ja, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Also wer viel vergeben bekommt, da bricht das Leben eigentlich erst richtig auf. Und das Dritte, wogegen sich, glaube ich, sein Stolz auch auflehnte, dass er nun als Jünger Jesu dazu bestimmt ist, wie sein Meister zu werden. Es heißt ja eben, Jesus hat ja selber gesagt, das können wir dann, glaube ich, wieder einblenden, ihr nennt mich Meister und Herr, Johannes 13, 13 bis 15, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Petrus hat das sicherlich noch nicht so klar reflektiert, aber er wusste genau, wenn ich der Jünger bin und Jesus ist der Meister, dann soll ich ja in seine Fußstapfen treten. Und ob der Stolz das wohl so will, dienen, sich herabbeugen? Tja, Jesus konfrontiert Petrus nun mit der Wahrheit. Wenn ich dich nicht waschen kann, hast du keinen Anteil an mir. Manchmal ist es nötig zu konfrontieren. Dann nützt es nichts, um eine Sache drumherum zu reden, sondern man muss sie wirklich auf den Punkt bringen. Und das führt Petrus in eine Krise. Aber Krisen sind ja, wie wir wissen, theoretisch durchaus auch, können ja auch etwas Gutes haben, weil sich in der Krise ja die Chance bietet, dass es sich zum Guten hin wendet. Vor allen Dingen, wenn wir einen Einfluss darauf haben durch unsere Entscheidung. Es geht um eine Entscheidung, so oder so. Und Petrus steht da die Stimme des Stolzes, die sagt, nein, nur das nicht. Und mal Hand aufs Herz, kennt das nicht jeder Mensch? Ich denke, die Bibel sagt uns, dass es in uns gibt es etwas, was Gott widersteht. Das ist zutiefst irgendwo in der Menschheit verwurzelt. Und hier ist Jesus vor Petrus, der sich herabbeugt, der ihm dienen will, der Knechtsgestalt annimmt. Und er schaut Jesus an. Und es ist wunderbar, dann wird es ihm klar. Und er bringt Klarheit in sein Leben und er sagt, nieder mit dem Stolz, ich will damit nichts zu tun haben. Ich will die Liebe Gottes, ich will sie haben. Hey, und dann nicht nur die Füße, sondern auch den Kopf und alles. So, Petrus ist ja so überschwänglich, so sympathisch. Ja. Und dann wird es ein bisschen theologisch. Weil Jesus dann sagt, ja, wer vom Bad kommt, der ist ganz rein, der muss sich nur noch die Füße waschen lassen. Das ist natürlich darauf bezogen, wer sich schon mal ganz eingetaucht hat in die Liebe Gottes, ganz umgekehrt ist, der muss das jetzt nicht dauernd wieder machen. Also denkt vielleicht auch an die Taufe so als Zeichen für dieses ganze Eintauchen in die Liebe Gottes. Aber er braucht es immer wieder, weil er ja über den Staub dieser Welt geht, dass er sich die Füße wäscht, dass Gott ihm die Füße reinwäscht, täglich. Vielleicht stündlich. Das brauchen wir. Und das ist gut so, dass wir das in Anspruch nehmen. Ihr Lieben, ich möchte es so jetzt auf den Punkt bringen, zusammenfassend, als Anwendung sozusagen für deine Praxis. Vielleicht können wir die nächste Folie einblenden. Bring deinen Stolz unter das Kreuz Jesu Christi. Natürlich nur, wenn du willst. Aber Jesus will dich ermutigen und mich, dass wir das auch tun. Bring es unter dieses Zeichen der Liebe Gottes, das stärker ist als alles, sogar als mein Stolz und als deiner. Und vielleicht ist diese 24-7-Gebetswoche, in die wir jetzt ja heute gehen und die heute beginnt, eine Gelegenheit, dass du das auch vor Gott und in seiner Gegenwart nochmal so durchgehen kannst und klären kannst. Nämlich das erste: Ehre den König mit der Dornenkrone. Ehre Jesus Christus, der sich für dich hat kreuzigen lassen. Das wäre der erste Punkt. Du kannst ihn ehren, indem du zu ihm betest, ihn anrufst, ihn anbetest, so wie wir das einfach hier auch tun, ihn groß machst und zu ihm stehst, so wie Alexamenos es getan hat einst. Und das zweite: lass dir von ihm die Füße waschen. Und ich glaube, Rolf, das war keine unangenehme Erfahrung, oder? Nein. Es war wunderbar, sagst du, es hat sehr gut getan. Und ich wollte jetzt niemanden heute überraschen. Ich meine, wir haben das schon ein bisschen abgesprochen miteinander. Ich wusste, dass er das mag. Ja, ich bin ja auch nicht Jesus. Aber ich habe es auch schon praktiziert. Wir haben es in Hauskreisen praktiziert, auf Tagungen, auch schon in Gottesdiensten. Und es ist eine ganz wunderbare Erfahrung. Aber natürlich freiwillig. Aber ich würde es euch mal empfehlen, wascht doch mal einander die Füße, nicht den Kopf. Ja. Schon im schönen, geschützten Rahmen in der Gegenwart Gottes, wenn ihr wollt. Niemand muss das tun. Das ist jetzt kein verpflichtendes Ritual, was wir jetzt einführen ab heute. Es ist ein Beispiel. Aber es ist auch was man mal machen kann, wo man eine Erfahrung machen kann. Vielleicht will ja gleich noch jemand da das nutzen, die Gelegenheit. Aber lass dir von ihm die Füße waschen, das heißt auch, lass es an dir geschehen und lass es auch zu, dass der Heilige Geist dir vielleicht einfach Dinge zeigt, wo du erkennst, hey, das war jetzt nicht in Ordnung. Oder hier bin ich auf dem Holzweg. Und dass du dann wirklich zu Gott gehst und sagst, ich gebe es zu und ich bitte dich, vergib mir und wasche mich rein durch dein Blut. Und es ist so befreiend, das zu tun. Das setzt Liebe frei und Leben. Und das Dritte: wasche anderen die Füße und nicht den Kopf, ja? Wasche anderen die Füße. Was heißt das? Es ist eigentlich ganz einfach, diene ihnen. Und ich finde, was wir gehört haben über unsere Geschwister, die nach Moldawien gefahren sind, dort Freude und Leben und Hilfe hineingebracht haben und Hoffnung, das ist so ein praktisches Beispiel dafür, was das bedeuten kann. Und ich denke, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann gibt es viele Gelegenheiten, wo man sagen kann, ja, ich kann Menschen dienen. Und es heißt aber auch sicher, wenn wir Vergebung empfangen haben, dann lasst uns auch anderen vergeben und versöhnlich sein und einfach immer wieder auch diese Liebe Gottes weitergeben. Ja, die Liebe Gottes ist stärker als unser Stolz. Ich möchte uns einladen, dass wir in dieser Woche das auch nochmal ganz neu durchbuchstabieren, dass wir dann auch merken, wie der Stolz unterm Kreuz keine Chance mehr hat und wir dann Auferstehung feiern des neuen Lebens in Jesus Christus am nächsten Sonntag. In diesem Sinne. Amen.